Bio. Hallo zur heutigen Podcast-Folge, in der es um Bio-Lebensmittel geht. Ist Bio sinnvoll oder nicht? Und wenn ja, warum? Ich glaube, da stellen sich viele die Frage, warum sollte ich denn so tief in die Tasche greifen, um Bio-Lebensmittel zu kaufen? Denn günstig sind sie ja gerade nicht. Für mich war genau das früher ein Kriterium, nicht zu Bio zu greifen, denn meine Devise lautete, ja, eigentlich Hauptsache günstig, das waren so zu Studienzeiten, da musste es einfach billig sein. Frisch war schon immer ein Aspekt, auf den ich geachtet habe, aber das durfte auch vom Discounter kommen. Saisonal sollte es sein, im besten Falle. Und wenn dann auch noch die Herkunft gestimmt hat und es ein regionales Lebensmittel war, dann war es perfekt. Allerdings hat sich das in den letzten Jahren gedreht und tatsächlich kaufe ich heute fast ausschließlich Bio-Lebensmittel. Und dafür gibt es natürlich auch einen Grund. Bevor ich dir den verrate, würde mich aber interessieren, wie schaut es denn bei dir aus? Legst du Wert auf das Prädikat Bio oder achtest du einfach darauf, dass du saisonale Ware kaufst, dass du regionale Ware kaufst oder vielleicht auch einfach nur, dass es möglichst günstig ist? Schreib es mir gerne in der E-Mail oder ins Kommentar auf Facebook oder in meinem Instagram-Feed, denn es interessiert mich tatsächlich brennend. Warum kaufe ich denn nur noch Lebensmittel aus Bio-Herstellung oder aus Bio-Herkunft? Der mit wichtigste Grund ist der, dass wir seit 4 Jahren einen Biogarten haben, beziehungsweise ein kleines Beet, eine Pflanzfläche sozusagen, ein Stück Acker, auf dem wir unser eigenes Gemüse anbauen. Salate, Kräuter, aber auch Mangold, rote Beete, Kohlrabi, Rotkohl, alles, was das Herz begehrt. Und als wir uns dafür entschieden haben, wollten wir einfach nur irgendwie eine Ackerfläche und wollten unser Gemüse eben selbst anbauen. Und dann war es aber so, dass dieser Garten, in dem wir sind, in Solln, ein Biogarten ist. Ich glaube, das ist eigentlich bei den meisten, die so handeln, so. Aber es gibt tatsächlich recht strikte Auflagen, denn die Erde muss bio sein, ohne Torf. Die Pflanzen, die wir bekommen als Vorgut sozusagen, was wir am Anfang vom Verein bekommen, sind Biopflanzen aus einer Biogärtnerei. Und alles, was wir so später im Laufe der Zeit selber einpflanzen, muss auch bio sein. Die sind da wirklich sehr strikt, dass da nichts Konventionelles reinkommt. Und wenn du das einmal probiert hast, dann weißt du auch warum. Denn der Geschmack ist einfach unschlagbar. Als ich meine ersten Erdbeeren geerntet habe, war ich echt hin und weg, weil ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gute Erdbeeren gegessen. Und wenn du sagst, ja, ich pflück meine auch immer vom Feld, das ist nicht das Gleiche. Es ist ein riesengroßer Unterschied, denn ich habe ja auch in den letzten Jahren erfahren, dass auch die Felderdbeeren gespritzt werden. Und man leider auch hier nicht mehr auf der sicheren Seite ist, wenn man nicht aufs Biofeld geht. Aber dazu später noch mehr. Also, für mich ist es hauptsächlich eine Frage der Qualität, denn diese Gemüse von unserem Feld, der Salat, aber auch die Erdbeeren, der Geschmack ist unschlagbar. Wenn ich den vergleiche mit den Lebensmitteln, den Gemüsesorten aus dem herkömmlichen Supermarkt, das geht eigentlich nicht. Das sind Abstriche, die ich da machen müsste. Das funktioniert nicht mehr. Insofern habe ich mich auf den Biomarkt beschränkt sozusagen, weil der Geschmack da wenigstens annähernd dem nahe kommt, was ich in meinem Garten ernte. Ist zwar immer noch nicht das Gleiche, aber es ist schon mal, geht in die Richtung. So, und dann kommt dazu, dass ich mich gerade seit längerer Zeit damit beschäftige, was muss denn ein Produkt so mitbringen, um eine Bio-Zertifizierung zu bekommen? Denn vielleicht hast du es schon gesehen, ich habe vor einiger Zeit Oscar auf den Markt gebracht, die vegane Brotbackmischung. Und hier verwenden wir ausschließlich Bioprodukte, haben aber noch keine Zertifizierung und sind da gerade dran, die zu bekommen und die uns genehmigen zu lassen. Und da habe ich mich natürlich sehr viel mit dem Thema beschäftigt und mich immer wieder gefragt, okay, was braucht es denn eigentlich und was bedeutet Bio und braucht es das Siegel wirklich und. Ja. Was braucht man denn jetzt? Es gibt verschiedene Label sozusagen, die wirklich Bio sind. Bei manchen steht Bio drauf, die haben aber nicht so strenge Auflagen wie die echten Zertifikate, echt oder nicht echt, ist jetzt irgendwie auch schwierig, das so zu benennen, aber es gibt tatsächlich viel Bio, gerade in den herkömmlichen Supermärkten, in den Discountern. Und da habe ich mich schon immer gefragt, wie geht das denn, dass wir jetzt so viel Bioanteil haben, wo ja auch irgendwie die gewisse Fläche da sein muss. Also es kann ja nicht auf einmal alles auf Bio umgestellt sein und dann kommt es in solchen Massen auf den Markt. Und tatsächlich ist es so, dass die, ich sage jetzt einfach mal, die normalen Biosiegel einen Anteil an konventioneller Landwirtschaft beinhalten dürfen. Und zwar sind es nicht weniger als 5%, was finde ich schon gar nicht so wenig ist. Und es gibt genau 3 Siegel, vielleicht auch noch ein, zwei kleine dazu, die das eben nicht tun, die wirklich zu 100% strenge Auflagen haben. Und zwar sind es, ohne dafür jetzt Geld zu bekommen, die 3 Label Demeter, Bioland und Naturland. Und da gibt es diverse Unterschiede. Zum Beispiel werden hier zum Schutz vor Schädlingen einfach natürliche Pestizide eingesetzt. Es werden robuste Sorten eingesetzt. Es wird auf Fruchtwechsel geachtet, sodass auch der Boden einfach eine gewisse Beschaffenheit behält. Es wird der Einsatz von Nützlingen bevorzugt und mechanische Maßnahmen, um den Boden aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel Hacken. Es wird immer wieder gehackt, damit sich der gut durchlockert. Und dann eben verschiedene Dinge angebaut und nicht einfach eine Monokultur, die dem Boden auf lange Zeit und vor allem den Insekten und den Tieren, die da wohnen, schaden. Als Düngemittel nimmt man Kompost oder Mist, also natürliche Dinge, die dann, in denen natürlich auch Stickstoff gebunden ist, als Dünger. Und dann gibt es auch noch auf die Tierhaltung natürlich bestimmte Regeln, nämlich nur eine begrenzte Anzahl an Tieren pro Fläche, die gehalten werden dürfen. Wenn jetzt Lebensmittel mit einem dieser 3 Zeichen gekennzeichnet sind, dann dürfen sie wirklich kein einziges Prozentanteil an konventionellen Inhaltsstoffen beinhalten. Bei allen anderen Bio-Labeln ist es so. Das heißt, hier werden dann chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zum Beispiel eingesetzt. Es werden aber auch größere Viehbestände gehalten bei tierischen Produkten. Es wird einfach nicht auf das Tierwohl geachtet, es wird aber auch nicht um das Menschenwohl geachtet, darf man ganz ehrlich so sagen, denn in der letzten Zeit habe ich mich immer mehr mit dem Thema Glyphosat beschäftigt und bin da über Zufälle auf eine Studie, auf einen längeren Bericht bekommen von einem Menschen, den ich dir auch gerne verlinke, der eigentlich nur eine Abnehmgruppe gründen wollte. Mit denen hat er dann bestimmte Regeln ausgemacht, was, wer, wann, wie essen darf. Und an Tagen, an denen sie nicht auf die Qualität des Essens geachtet haben, die gab es auch, haben sie gemerkt, dass es ihnen echt miserabel geht. Und dann ist er dem Ganzen auf die Spur gegangen und hat mal geguckt, wo könnte das denn dran liegen. Und dann hat er herausgefunden, dass all die Lebensmittel, die die Menschen da essen, mit Glyphosat in Kontakt kommen. Und es ist wirklich ziemlich spannend, dieser Beitrag. Er ist sehr lang, also wenn es dich interessiert, nimm dir ruhig mal die Zeit und hör dir das an. Er spricht darüber, welche Krankheiten alle entstehen durch die Glyphosatverseuchung. Er spricht auch darüber, warum Lebensmittelunverträglichkeiten, wie zum Beispiel Laktose- oder Glutenunverträglichkeit, damit zusammenhängen. Und es ist zum Beispiel was ich mich schon immer gefragt habe, warum soll denn Weizen und Gluten auf einmal so schlecht für uns Menschen sein? Weil so viel haben wir jetzt nicht verändert. Also schon, aber der Mensch an sich hat sich nicht verändert. Warum sollten wir das auf einmal nicht mehr verdauen können? Und der Weizen per se hat sich ja auch nicht verändert. Warum sollte der auf einmal böse sein, wenn er uns über Jahrhunderte ernährt hat? Und tatsächlich kann da ein Zusammenhang bestehen, denn das Glyphosat, egal ob jetzt der Weizen aus Deutschland ist oder importiert wurde, in Deutschland ist es noch nicht ganz so schlimm mit den Mengen, in den USA zum Beispiel schon. Ja, das führt einfach dazu, dass der Darm angegriffen wird, die Bakterien, die guten Bakterien getötet werden und die schlechten Bakterien, die es natürlich auch gibt, überleben. Das führt dann zum Ungleichgewicht im Darm, es führt zu einer Durchlässigkeit des Darms. Das persönlich hatte mein Sohn auch schon eine Zeit lang, als er 3 Jahre alt war, weil er zu viel Antibiotika nehmen musste und einfach auch einen empfindlichen Darm hat. Und ja, die Folge ist, Gluten und Milchprodukte zerstören den Darm mehr oder minder und sollten dann einfach verzichtet. Darauf sollte dann verzichtet werden. Heißt natürlich jetzt nicht, dass das für jeden zutrifft, aber wer da empfindlich ist, kann einfach recht schnell das spüren. Wir haben uns jetzt für die ganze Familie einen Glyphosat-Pipi-Test bestellt, in dem man nachweisen kann, wie viel Glyphosat ist denn im Blut bzw. im Körper enthalten. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mich jetzt seit der Corona-Zeit so gut ernährt habe wie noch nie zuvor. Denn wie gesagt, kaufe ich Essen nur in guter Demeter-Bio-Qualität, fast ausschließlich, manchmal natürlich auch andere Bio-Qualität. Und wir haben eigentlich kaum auswärts gegessen, sondern wirklich immer frisch gekocht. Ich werde dann den Test nochmal wiederholen, wenn wir eine Zeit lang wieder normal sozusagen gegessen haben, also auch auswärts im Restaurant. Und ich bin äußerst gespannt, wie sich da eine Veränderung zeigen wird. Ich berichte natürlich entweder über Facebook oder über Instagram. Vielleicht mache ich auch hier nochmal eine Folge. Schau einfach mal vorbei und wir werden sehen, was bei rauskommt. Ja, und mit dem ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich mir auch neulich ein Buch geschenkt. Ich habe es mir tatsächlich selber gegönnt und zwar heißt es Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln. Das ist ganz spannend, da sind so Kristallationsaufnahmen gemacht von Bioprodukten im Vergleich zu herkömmlichen Produkten und man sieht einfach diese Struktur, das Leben in den Bioprodukten. Das ist echt wahnsinnig. Vielleicht kennst du diesen Wasserkristalltest auch, wo Wasserkristalle fotografiert wurden. Und auch da ist es schon total erstaunlich, was es für einen Unterschied macht, wo das Wasser herkommt, wie es verarbeitet wird, aus welcher Quelle es stammt und, und. Und jetzt hat das Ganze jemand für Bioprodukte und Nicht-Bioprodukte im Vergleich erstellt. Und man sieht einfach das Leben in den Bioprodukten. Da kann man kann es nicht anders sagen. Man sieht einfach, ja, dass es lebt. Und genau so hat es eine Kundin neulich auch in einem Coaching bei mir beschrieben, als ich ihr mein Quinoa-Salat präsentiert habe. Sie hat gesagt, es schmeckt so lebendig, das ist so lecker und total toll, war total begeistert. Und ja, genau so soll es sein. Essen soll lebendig sein und lebendig schmecken. Totes Essen? Apropos Fleischkonsum. Denn auch das ist ein Argument für Bio. Fleischkonsum ruiniert quasi unseren ökologischen Fußabdruck. Auch hier habe ich neulich einen sehr spannenden Vortrag gesehen, dass unser ökologischer Fußabdruck fast zu einem Viertel durch unsere Ernährung beansprucht wird und davon wiederum sind 75% auf tierische Produkte zurückzuführen, also alles, was vom Tier kommt. Das sind 1,6 Gigahektar, die wir nur für Ernährung verbrauchen sozusagen, die Größe sozusagen des ökologischen Fußabdrucks eines Deutschen, 1,6 Gigahektar nur für Ernährung. 75% davon für tierische Produkte. Insgesamt brauchen wir 6 Gigahektar zur Deckung unserer Lebensbereiche, also inklusive Wohnen, Strom, Leben, Fahren, Autofahren etc. Im Vergleich, ein Inder braucht insgesamt nur 1,2 Gigahektar. Das ist mal krass, oder? Ja, und das heißt jetzt nicht, dass wir alle zum Veganer werden müssen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jeder einfach mehr auf seine Körpersignale achten würde und nicht so sehr einfach kaufen würde, was ihm hingeworfen wird sozusagen, dass wir automatisch weniger Fleisch und auch weniger Wurst essen würden. Denn mir ist ganz klar, dass wir so viel Masse, wie wir als Deutscher essen, nicht brauchen. Das heißt einfach nur einmal in der Woche Fleisch zum Beispiel, nicht jeden Tag Wurst aufs Wurstbrot, nicht jeden Tag die Salami zum Abendbrot. Das wäre nicht nur für uns, für unsere Gesundheit besser, sondern auch fürs Klima. Wie schaffe ich das? Nicht durch strenge Regeln und Dogmen, sondern einfach, indem ich hochwertige Ware kaufe. Denn wir Deutschen sind ja sehr preisbewusst und spätestens dann zwickt's, wenn wir merken, okay, das Hühnchen, das Suppenhuhn kostet nicht mehr 2 Euro, sondern 20. Dann kaufe ich mir das natürlich nicht jede Woche, sondern einmal im Monat oder bei uns ist es sogar noch seltener. Ich mache einmal im Jahr wahrscheinlich eine Hühnerbrühe, wo ich wirklich so ein Hühnchen kaufe, ein ganzes. Und tatsächlich habe ich dieses eine Hühnchen schon für 2 Euro gesehen im Supermarkt und für 20 Euro im Biomarkt. Überlegt euch einfach, welche Qualität ihr euch selber wert seid, welche Qualität euch auch das, ja, oder was euch auch dieses Tier wert ist. Denn ich finde es eigentlich unverantwortlich, dass so ein Hühnchen für 2 Euro über den Tresen wandert, was ja auch irgendwie ein Leben hatte, wo Arbeit reingesteckt wurde, wo Futter reingesteckt wurde, wo jemand einfach viel, viel, im Idealfall Liebe reingesteckt hat, um das erstmal so hinzubekommen, wenn es an Liebe fehlt, an Fläche fehlt und das einfach nur hochgefüttert wird, dann stimmt natürlich auch der Preis nicht. Und das sollte uns einfach immer bewusst sein. Jetzt aktuell gibt es eine große Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Bio, weil ja wir sehr viel Fläche brauchen. Und jetzt heißt es, dass Bio gar nicht immer so gut ist, weil man einfach viel zu viel Platz braucht und viel mehr Anbaufläche. Aber das ist auch im Prinzip einfach wieder so hingedreht, wie man es halt gerade hören möchte, denn tatsächlich brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Ackerfläche für das Tierfutter. Für die Tiere, die wir am Ende essen. Wenn wir jetzt weniger Tiere essen würden, bräuchten wir weniger Getreide für die Tiere und hätten dann im Umkehrschluss wieder mehr Anbaufläche für Lebensmittel für uns. Was bedeutet, dass dann auch die Nachhaltigkeit von Bioanbau wieder funktioniert. Ja, darüber wird gerade heiß diskutiert. Was dazu kommt, ist, dass eine Umstellung auf Bio für einen Landwirt einfach eine riesengroße Herausforderung ist, denn die ersten Jahre sind immer gekennzeichnet von einem Ernterückstand. Das weiß man inzwischen, das ist leider so, weil einfach wahrscheinlich auch Rückstände aus den konventionellen Landwirtschaft bleiben, weil Pestizidrückstände bleiben und dann geht die Ernte halt einfach erstmal zurück. Irgendwann floriert es dann wieder, aber es gibt einfach so ein paar Jahre, die man sich da gedulden muss. Leider wird dies nicht unterstützt vom Staat, sondern der Staat unterstützt konventionelle Landwirtschaft und subventioniert dies. Tja, irgendwo ist da wohl ein Haken. Darüber möchte ich jetzt aber gar nicht so im Detail sprechen, sondern dir einfach zum Abschluss nochmal die Vorteile von Bio-Lebensmitteln mitgeben. Für mich der wichtigste Aspekt, es schmeckt einfach viel besser. Dann kommt es dazu, dass unsere Böden weniger belastet werden und auch unser Wasser wird weniger belastet. Die Pflanzenwelt bleibt erhalten und auch die Insekten bleiben erhalten, die ja regelrecht aussterben über zu viel Pestizideinsatz zum Beispiel. Und das kommt auch als nächster Punkt, dann die Lebensmittel sind natürlich frei von Pestiziden, was für dich sich wieder auf deine Gesundheit auswirkt, wenn du auf das richtige Biosiegel achtest. Und den Tieren geht es einfach besser, weil sie eine bessere Haltung haben. Und jetzt frag dich doch einfach das nächste Mal, wenn du einkaufen gehst, nochmal, bin ich mir das eigentlich wert, da den einen oder anderen Euro mehr auszugeben? Denn für mich persönlich ist mein Leben heute wichtig. Wir wissen alle nicht, wie es morgen ausschaut. Und wer weiß, was passiert. Ich bin heute, an diesem Tag, bin ich mir selber das wert, mich mit hochwertigen Lebensmitteln auszustatten sozusagen oder zu füttern oder wie sagt man da, mir einfach diese Lebensmittel zu gönnen. Und schau einfach mal, ob du es dir auch wert bist, ob es dein Leben dir wert ist. Und dann kann ich dich nur einladen, das nächste Mal ein bisschen tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Ich weiß, manchmal schmerzt es, weil es manchmal tatsächlich ein ganzer Batzen mehr ist als beim Discounter. Aber bei bestimmten Lebensmitteln, finde ich, ist es einfach unglaublich wichtig, dass wir uns selber was Gutes tun und da eben hinschauen, dass die Qualität stimmt. Ich wünsche dir viel Freude dabei und vor allem lass es dir schmecken. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Einen schönen Tag dir. Ciao.